Ja, guten Morgen. Es ist doch schön, im Hause des Herrn zu sein, oder nicht?
Wow!
Ja, gefällt mir nicht diese Bankräuber-Mentalität da mit diesen Masken. Aber wir möchten doch dankbar sein, oder? Wir haben so gut, oder? Wir haben so vieles und auch wenn wir da ein bisschen eingeschränkt ist, es ist schon so, wir möchten in unserem Herzen weiterfahren und Gott preisen, Gott danken. Gewaltig. So gut. Ja, ich bin begeistert einfach, dass in den letzten Tagen und Wochen ist viel gelaufen mit diesem Umbau. Und einige haben sich wirklich übertroffen. Der Peter und Laura und der Robi. Unglaublich einfach. Da gab es ganze, der Köbi da ist noch angefahren mit einer Schneepflug. Wow, vielen Dank. Und wir brauchen einander, oder? Wir brauchen einander mehr denn je. Das ist ganz wichtig. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute einen Impuls bekommen für die Predigt und ich habe mich gesträubt. Ich habe gesagt, Gott, nein. Ich habe mich dann aber dann schon wieder bekehrt und gesagt, du weißt es ja besser als ich. Und so ganz freudig bin ich nicht da mit diesem Thema, aber ich möchte gehorsam sein. Und ich glaube, es ist ein Wort, das ist leider wirklich dran, wenn wir auf das Kirchengeschehen schauen auf der ganzen Welt. Ja, wie stellt sich Gott Königreichskultur vor, wenn Druck von außen kommt? Das ist die Frage eigentlich ein bisschen. Es ist super spannend, andere Kulturen kennenzulernen, oder? Wir waren auf den Philippinen, in Skandinavien, im Libanon, in Ägypten, im Nahen Osten, in England, in Italien. Boah, da denkst du, kommst auf einen anderen Planet. Und die Kulturen, die bestimmen das Volk, wie sie leben, es beeinflusst das Leben des Alltags. Und gewisse Elemente der Kultur, die wir treffen, die ist für uns begeisternd und wohltuend. Und gewisse Dinge sind auch ein bisschen erschreckend, oder? Also zum Teil, also gewisse Dinge. Es macht fast ein bisschen Angst, ist unangenehm. Und Jesus hat uns durch die Bergpredigt für die heutige Zeit eine gewaltige Relevanz, die Kultur vermittelt, die in seinem Königreich herrschen soll. Und es sind Worte, die haben eine Relevanz für unsere Zeit. Und jemand hat gesagt, mit Recht, die Worte der Bergpredigt sind wie die Abschrift der himmlischen Gesetzmäßigkeiten. Und sie beschreibt die Qualitäten, die die Bewohner des Himmels haben. Und denkt ihr, uns wäre es wohl in dieser Gegenwart, in dieser Kultur? Wow, uns wäre es super wohl. Und der himmlische Vater wünscht sich, dass wir schon hier auf Erden Jesus ähnlicher werden. Wieso? Denn wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann geschieht sein Wille hier auf Erden schon, wie er auch im Himmel geschieht. Und deswegen möchten wir Jesus ähnlicher werden. Und wo die Gemeinde beginnt, die Kultur des Himmels auszuleben, da entsteht eine Atmosphäre, wo Menschen sich wohlfühlen, wo sie angezogen sich fühlen und wo sie gesund werden können. Es entsteht eine Atmosphäre, wo Gottes Herrlichkeit sich manifestieren kann. Und das zieht Menschen an. Und das möchten wir doch erleben, oder nicht? Und so hat Jesus aufgezeigt in der Bergpredigt, welches Umdenken, welche Veränderung, welche Transformation der Geist Gottes in unserem Herzen bewirken möchte. Wir schaffen es nicht, uns zu verändern, oder? Aber wenn wir im Gottesgeist sagen, da bin ich, verändere mich, oh, dann geschieht etwas, oder? Es wird nicht auf allen Kanzeln gepredigt, aber ich sage es trotzdem, Jesus kommt bald. Und wir können nicht so weiterleben, als wäre das nicht so. Hey, und es scheint wie manchmal auf der ganzen Welt, hey, niemand merkt das. Und bevor Jesus kommt, wissen wir von der Bibel her, da wird auch das antichristliche Reich mehr und mehr offenbar. Da laufen Vorbereitungsschritte. Und dieser Prozess hat Jesus mit Geburtswehen verglichen. Ihr Frauen, die ihr geboren habt, Geburtswehen sind in jedem Fall sehr unangenehm. Stimmt das? Ja, ist ein bisschen mager ausgedrückt, oder? Grausam sowas. Und deswegen muss es uns nicht erstaunen, wenn diese Geburtswehen uns durchschütten, auch, oder? Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, es scheint mir, dass der Teufel mit dieser Pandemie wie einen roten Teppich ausgelegt hat. Und dieser Teppich, der bahnt den Weg für diese Vorbereitung des Baus dieses antichristlichen Reiches. Es ist so wie eine Straße, fast schon wie eine Autobahn, die das Ganze beschleunigt. Und so offenbart sich diese Pandemie, die aus der Küche des Teufels kommt, ich möchte es nochmal sagen, schlauerweise in völlig unterschiedlichen Gesichtern. Und deswegen ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass da so viele Elemente der Lügen drin sind. Denn was ist der Teufel? Er ist der Vater der Lüge. Und deswegen, wir sind von Lügen umgeben. Ist völlig verständlich. Und auf der anderen Seite offenbart sie sich aber zweifellos diese Natur des Teufels. Er ist der Zerstörer. Er ist gekommen, um zu zerstören, um zu rauben. Er hat eine verderbende Natur. Er ist auch, sagt die Bibel, ein Durcheinanderbringer und ein Verkläger der Brüder. Und das ist genau das, was sich offenbart in der heutigen Zeit. Und deswegen hat diese Pandemie ein riesiges Potenzial, die Entzweiung stiftet. Das ist einfach so. Ja, ob wir es nun haben wollen oder nicht, Corona ist global geworden, oder? Und übt einen Druck auf aus uns Menschen. Und gemäß dem physikalischen Gesetz, das heißt Aktio gleich Reaktio, also auf jede Aktion kommt eine Gegenreaktion, ein Gegendruck. Und jeder ist auf irgendeine Art und Weise betroffen von diesem Druck, von dieser Pandemie. Die einen mehr und die anderen weniger. Also die Restaurantbetreiber, die sind betroffen, oder? Mama mia. Ich kann mich recht gut adaptieren mit der Situation. Ich bin nicht undankbar. Aber wenn du mich fragen würdest, hast du noch Freude an deiner Arbeit, in Kameras hineinzupredigen, in endlosen Videohauszellen und Gebetstreffen zu sein, mit den italienischen Brüdern versuchen, die Einzelkontakte aufrechtzuerhalten, sage ich, das ist okay. Aber eigentlich ist das nicht das, was ich mache. Das bin ich nicht Pastor geworden. Und hey, die Krise trifft jeden Einzelnen. Die Singles, ich denke an die Singles, ich habe mit einem gesprochen. Hey, das ist nicht einfach. Wenn du plötzlich alleine bist, immer alleine, das ist schwierig. Und dass die Pandemie Druck auslöst, sehen wir zum Beispiel an dieser Schlagzeile einer Schweizer Zeitung. Universitätskliniken der Schweiz bilden einen Zustrom junger Patienten, ambulant wie auch stationär. Mein Bruder ist Psychologe, der hat Arbeit. Mama mia. Und ich meine ganz nüchtern festzustellen, dass viele Menschen misstrauisch sind, einfach entmutigt, ungeduldig, unzufrieden, frustriert. Irgendwie verständlich, oder? Wenn man mit dem Auto auf der Straße fährt, merkt man das. Da ist Druck in der Luft. Und ich merke, auch ich reagiere manchmal nicht so, wie ich das mir gewohnt bin. Jede Krise übt einen Druck aus. Und das kann natürlich auch eine Chance sein für unser Leben. Denn der Druck offenbart, was wirklich drin ist in unserem Herzen, oder? Und Druck kann helfen, Gutes freizusetzen. Ja, wenn wir auf den Äpfel einen Druck ausüben, was sagen die Thurgauer, dann kommt der wunderbare Most heraus. Wieso? Weil der Most, dieser Saft war immer drin in diesem Apfel. Aber es brauchte zuerst einen Druck, dass dieser Most rauskommt. Wenn sich durch den Druck einer Krise in unserem Leben aber zum Beispiel Angst, Egoismus oder Mangel an Vertrauen offenbart, dann müssen wir als erstes mal merken, das sind nicht Dinge, die sind neu in unser Leben gekommen, sondern die waren immer drin. Und durch den Druck gibt es jetzt die Chance, dass das ans Tageslicht kommt. Und das kann eine wertvolle Chance sein, das Herz neu auszurichten. Denn wir haben eine Bestimmung, ewig zu leben und wie Jesus zu werden und ihm begegnen. Und ich möchte ihm begegnen, schon ganz verändert, oder? Wow. Und die Corona-Krise hat zweifellos auch auf die Kirchenlandschaft Druck gemacht und aufgezeigt, was auch in den Herzen von uns Christen drin ist. Ich bekomme doch ziemlich viel Information aus der ganzen Welt. Und wenn ich mal zusammenfassen sollte, was da so abläuft in den Kirchen, möchte ich zwei Punkte sagen. Erstens, viele Christen, die schon vor der Krise ein bisschen distanziert waren zu der Kirche, die sind plötzlich noch mehr auf Distanz gegangen. In Italien sind zum Teil die Kirchen wirklich, haben sich geleert. Und zweitens finden wir auf der ganzen Welt merkliche Kirchenspaltungen und Entzweiungen. Ausgerechnet jetzt, wo wir einander doch brauchen würden. Und der Druck der Krise offenbart also auch, was im Herzen von uns Gläubigen drin ist, was uns bestimmt auch. Und als Vertretung dieser weltweiten Stimmen möchte ich mal eine Stimme zitieren, die für uns Schweizer relevant ist. Es ist die Stimme von Leo Bicker, dem Leiter der größten und erfolgreichsten Freikirchenbewegung der Schweiz. Und ich zitiere ihn mal in ein paar Punkten. Er hat gesagt, der Streit und die Polemiken um einen Virus haben es fertiggebracht, dass ganze Familien und Kirchen auseinandergerissen werden. Ist gewaltig, was auch in Familien geschieht. Und dann stellte Leo zuerst mal ein erhaltenes Mail vor, jener Gruppe, die nicht mehr in die Kirche kommen, weil ihre Kirche ihrer Meinung nach völlig übertrieben bemüht sei, den vom Staat geforderten Covid-Bestimmungen gerecht zu werden. Sie kommen nicht mehr in die Kirche. Und dann präsentierte er ein anderes Mail einer zweiten Gruppe, die auch nicht mehr in die Kirche kommt, weil sie der Kirche ankreidet, dass sie viel zu rasch mit den Covid-Bestimmungen umgeht und so die Schwachen abschrecken und nicht schützen. Und dann sagt er, und jede Partei sagt, wir lieben Gott und wir wollen uns einsetzen, dass sein Reich kommt. Und Leo sagt pointiert, was Gott uns durch die Corona-Krise lernen möchte, ist zu überlegen, warum bekämpfen wir uns gegenseitig mit Worten, mit Meinungen und warum glaubt jeder, ich habe recht und die anderen sind falsch? Er sagt so gut, wir wollen eine Kultur haben, wo man seine Meinung sagen darf. Ich füge hinzu, sagen soll. Aber am Ende muss uns ein Name, ein Buch und ein Gott verbinden. Und die Meinung über ein Virus darf doch nicht zur Hauptsache sein in unserem Leben. Fokussieren wir uns neu darauf, was uns verbindet und schauen wir uns auf das, was wir gemeinsam haben. Man kann Dinge komplett anders sehen, aber wenn es um Jesus geht und unseren Auftrag, dann müssen wir zusammenstehen. Ja, unser Auftrag ist wirklich klar, das ist so. Und ist schon verblüffend eigentlich. Paulus hat das so definiert, unseren Auftrag, 2. Korinther 5, 18. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie, Gott ist durch Christus selbst in die Welt gekommen. Und was hat er gemacht? Frieden mit dir geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, die Botschaft der Versöhnung oder anders ausgedrückt, die Botschaft des Friedens in der ganzen Welt zu verbreiten. Und da haben wir ein Problem, wenn wir total auseinander uns dividieren. Wir haben die Bestimmung, die Botschaft der Versöhnung, des Friedens weiterzugeben und nicht für oder gegen Masken oder Spritzen zu kämpfen. Lasst uns die Waffen niederlegen, sagt er am Schluss, und gemeinsam für unseren Auftrag neu kämpfen. Es gibt noch jemand aus der prophetischen Ecke, der das noch ein bisschen härter skizziert. Das ist Reinhard Hirtler, ein sehr gut prophetisch begabter Mann. Er spricht vom Zivilkrieg sogar in den Gemeinden. Und er sagt, kurz gesagt, wenn wir es nicht schaffen, unsere Unvergebung, unsere Kränkungen und unseren Stolz abzulegen, dann werden wir sogar zu Dienern der finsteren Mächte, welche uns veranlassen, gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern zu kämpfen. Wow, er hat recht, oder? Und Fakt ist, dass der Druck der Krise Herzenshaltungen offenbart, Baren, die der Geist Gottes transformieren möchte. Wir sind Traum, Veränderung, verändert zu werden, oder? Die Bibel sagt uns in Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich bin knauserig, fürchterlich, menschlich knauserig. Wenn Gott etwas ausgießt, sage ich dir, dann ist er nicht so knauserig wie ich. Yeah! Jetzt ist interessant, dass Jesus ausgerechnet in der Endzeitrede sagt, in Matthäus 24,12, die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Übersetzt in der NGÜ, die meisten sagen, die Liebe wird bei vielen erkalten. Das sind einfach starke Worte. Was wir zusammengefasst sagen können über diese beiden Verse ist Folgendes. Jesus sprach in seiner Endzeitrede also Gläubige an, denn nur sie können mit der Agape, mit der gottgeschenkten Liebe erfüllt werden, die der Geist Gottes immer wieder nachschieben möchte, wenn wir uns da füllen lassen. Und möge uns Gott Gnade schenken, dass wir unsere Herzen nicht verhärten, sondern kooperativ sind, dass dieser Geist Gottes sein wunderbares Werk in uns einfach weitertreiben kann und uns verändern kann. Kennt ihr den Mose? Ein gewaltiger Mann, oder? Ein Mann, der bewiesen hat, dass Menschen verändert werden können, oder? Er war mal ein Mörder, Mama Mia. Und er hat geschafft, ein Freund Gottes zu werden. Er hat geschafft, die Bibel sagt immer so demütig, Mose, der Knecht Gottes. Wow, der hat eine Transformation gemacht, oder? Und dennoch hat Moses leider ihn, wie lange hat er gelebt? 120 Jahre unterlassen, an einer seiner größten Charakterschwäche zu arbeiten. Und was war das? Seine Zornausbrüche. Er hat sie nicht unter Gottes Kontrolle gegeben, sondern das ist immer wieder hervorgekommen. Selbstbeherrschung ist gemäß Galater 5,22 war seine Frucht des Geistes. Das schafft der Geist in uns. Sobald wir sagen, komm, ich brauche ein bisschen mehr, ha, kommt er und hilft uns. Und so hat Mose als gut ausgebildeter Mann in seinen besten Jahren, das war kein jugendlicher Exploit, hat er jemand im Zorn umgebracht. Und später hat er mal etwas vom Wertvollsten transportiert. Das waren die Gebote Gottes. Wer hat die geschrieben? Mit welchem Finger? Mit dem Finger Gottes. Und in einem Zornausbruch, was hat er gemacht? Das war auch ein bisschen happy, oder? Das war nicht gerade sensationell. Und schließlich nochmals 39 Jahre später hat er in einem Zornausbruch, anstatt zum Felsen zu sprechen, welcher ein Bild ist von Jesus, seinen Brüdern und Schwestern die Kappe gewaschen, aber gehörig tun. Und das ist ihm leider zum Verhängnis geworden. Gott hatte Mose aufgefordert, sein Wort wo? In die Situation hineinzusprechen, in die notvolle Situation hineinzusprechen. Und das hätte göttliche Lösungen freigesetzt, oder? Und stattdessen hat er seinen Sohn an Menschen ausgelassen und dabei große Probleme geschaffen. Das verheißene Land sogar dann nur von Weitem gesehen. Und ich glaube, hey Leute, Gott möchte neue Dimensionen schenken in der Gemeinde Jesu. Er möchte Zeichen und Wunder tun. Er möchte uns Instruktionen geben durch seinen Heiligen Geist. Und wir müssen lernen, auf den Geist Gottes zu hören, wie noch nie. Aber wenn wir diesen Instruktionen nicht gehorsam sind, wird Gott uns auch nicht in diese neuen Dimensionen führen. Wird es schwierig sein. Und Jesus will in der Zeit, bevor er wieder kommt, durch seine Gnade die Herrlichkeit Gottes ausgießen. Ich sage es, ich glaube es wirklich. Zeichen und Wunder. Die Gemeinde hat die Aufgabe, Menschen zu heilen, diesen Gott zu repräsentieren in einer schlimmen, krankhaften Zeit. Und ich glaube, je mehr Hunger und Durst wir haben, seinen Willen, seine Prinzipien umzusetzen und die Bedingungen, diese Verheißungen, die in seinem Wort offenbar sind, erfüllen, werden wir zu Gemäße, die gefüllt werden und die überfließen. Und das braucht das Wallis. Amen. Und einer dieser Bedingungen hat Jesus selber ausgesprochen in Johannes 13, 35. Daran wird jedermann im Wallis erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und hey, wir haben noch ein bisschen Zeit, an unserem Charakter zu arbeiten, denn das ist fundamental wichtig, dass wir unsere Bestimmung erfüllen können. Und wir haben die Bestimmung, ein Segen zu sein für andere, ihnen zu dienen, mit Liebe, mit Gegenwart Gottes, mit Heilung und so weiter. Und ich möchte aus der Bergpredigt noch ganz kurz wenigstens diese Passage, die ich immer ausgestrichen habe, doch jetzt halt lesen. Ich rede sie aus der NGÜ, verurteilt niemand, Elberfelder sagt, richtet nicht, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bewerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt dein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Ganz kurz, mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selber gemessen werden. Das kannten die Leute von dem Markt, oder da werden gewisse Waren verkauft mit so einem Meter. Die wussten, um was es da ging. Und dieses Sprichwort, mit dem Maß, das ihr anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden, das taucht immer wieder auf in den jüdischen Quellen. Und es scheint fast, als wäre es eine Maxime geworden jener Zeit, so ähnlich wie die goldene Regel, über die Tina gesprochen hat neulich, die Jesus gesagt hatte, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Und eben kurz gesagt, richten nicht bedeutet überhaupt nicht, dass wir einfach blind sein sollen gegen all das Unrecht, was die Menschen tun, im Gegenteil. Johannes, der Täufer, hatte recht, er hatte super recht, als er Herodes sagte, es ist nicht recht, dass du Ehebruch treibst. Und auch Jesus hat immer wieder Heuchelei getadelt. Aber in dieser Passage geht es jedoch um dieses Unangebrachte, um dieses Fehlersuchende, um dieses verurteilende Richtung, diese verurteilende Haltung, die allzu oft mit einer Blindheit gegenüber den eigenen Fehlern verbunden ist. Jesus meinte, dass ein verwerfliches, ein liebloses Richten es gibt, das dann auch nicht selten hinter dem Rücken des Nächsten geschieht, oder? Und die Wuppertaler Studienbibel bemerkt ganz treffend, dass die Überschätzung der eigenen Glaubenserfahrung und Erkenntnis immer wieder ein Ausgangspunkt eines lieblosen Richtens über den Nächsten ist. Man meint, der andere stehe nur dann im rechten Glauben, wenn er die genau gleichen Erfahrungen und Überzeugungen hat wie wir. Ich persönlich meine, dass Jesus seinen Hörern aber mit dieser Aussage besonders bewusst machen wollte, dass ihre Sichtweise, dass ihre Erkenntnis als begrenzte Menschen immer Stückwerk und niemals hundertprozentig objektiv ist. Wie wir das lesen, wo steht das? 1. Korinther 13. Und interessanterweise geht es in diesem Kapitel darum, dass die Liebe über allen Diskussionen stehen soll. Lustig. Über allen Diskussionen über diesen Gaben, die der Geist Gottes schenken möchte. Da sagt Paulus, hey Leute, ist alles super interessant und er führt das aus, aber sagt zuerst über allem die Liebe. Den frommen Freunden Hiobs. Kennt ihr die? Die hatten ein Problem. Wisst ihr, was ihr Problem war? Ihnen fehlte schlichtweg die allerwichtigsten Fakten für eine objektive Beurteilung der Problematik mit Hiob. Sie haben nicht gecheckt, der Angeklagte ist eigentlich Gott, oder? Ihre Erkenntnis war Stückwerk. Und was haben sie fertiggebracht? Man darf mit rechts haben, buchstäblich, seitenlang. Haben sie ihre Meinung ausgezogen oder und argumentiert, ihr Standpunkt. Und es fehlen ihnen die wichtigsten Faktoren. Und die Bibel sagt ganz krass übrigens, Gott erzürnte sich über sie und der Hiob musste noch dann für sie Fürbitte einlegen, dass das wieder richtig kam, oder? Und Jesus prangerte auch immer wieder das lieblose Richten und diese Aufseherrolle, welche die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten, die prangerte er an. Sie meinten immer Recht zu haben und dabei hatte Jesus ganz klar Unrecht. Und das Ende, und darum geht es mir heute Morgen, fordert die Nachfolger Jesu auf, an der Stelle des Richtens den brüderlichen Hilfsdienst zu setzen und fordert sie auf, an der Stelle eines Scharfrichters, eines Kontrolleurs, ein barmherziger Samariter zu sein. Jetzt sage ich etwas Interessantes. Den Holzsplitter unter dem Fingernagel, weißt du, wie der wehtut, oder? Oder der Fremdkörper im Auge kann nämlich zweifellos nur die Samariterhand des Bruders entfernen. Und nicht das Urteil eines Strafrichters, oder? Es braucht den Barmherzigen, um zu helfen. Und im Gleichnis des barmherzigen Samariters in Lukas 10 haben der fromme Priester und der Levit, welche eigentlich Gottes Recht hätten wissen, und vertreten, verkörpern sollen, die Straßenseite gewechselt, als sie den Bedürftigen gesehen haben. Und vom Samariter aber heißt es, dass er hinging, dass er auf ihn zuging und ihm das zu geben suchte, was er in seiner Bedürftigkeit brauchte. Was hat das für ihn bedeutet? Lästigen Aufwand, nichts mehr. Aber er ist hingegangen. Er führte ihn in eine Gaststätte und bezahlte für den verwundeten Mann gar noch dessen Aufenthalt. Er führte ihn in eine Gaststätte. Reinhard Bonnke, Mama mia, ich werde ihn nie vergessen. Er hat diese Gaststätte immer mit der Gemeinde Jesu verglichen. Wo Bedrückte, wo verletzte Menschen Geborgenheit und Hoffnung finden sollen. Wo Menschen eine Kultur erleben sollen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie Heilung empfangen. Wo sie auch empfangen werden, obwohl sie Verletzungen haben und vielleicht komisch reagieren. Ich möchte sagen, jeder von uns ist auf seine Art und Weise bedürftig. Auch mit dem zusätzlichen Druck dieser globalen Krise. Und jeder von uns sehnt sich nach einem Ort, einen Ort zu finden, wo er Geborgenheit, wo er Auferbauung findet und erlebt. Und um nochmals Leo Bicker zu zitieren, wir brauchen ein solches Klima ganz neu in unseren Kirchen. Und darum braucht es immer jemand, der den ersten Schritt macht, die aufkommenden Grabenkriege zu stoppen. Und dann müssen wir uns von unserem Richterstuhl aufstehen, sagt er, und die Meinung ablegen, allen Recht und allein alle Erkenntnis Gottes zu haben. Und nochmals, dass wir uns nicht falsch verstehen, wir sollen unsere Überzeugungen haben, unsere eigenen. Wir dürfen, wir müssen sie auch vertreten. Ganz im Sinne, wie Paulus das sagt in Römer 14,5. Jeder sei sich seiner Meinung gewiss, unbedingt. Aber gestehen wir die andere Meinung auch unserem Bruder ein. Der Paulus sagt sogar, besonders auch die Schwachen haben Recht, ihre Meinung, ihre eigene Meinung zu vertreten. Und sogar dann, wenn sie kein Fleisch essen. Oft sind unsere Meinungen polarisiert und einseitig, weil wir unsere Meinung meistens bilden, indem wir vor allem uns von Quellen inspirieren lassen, die eh schon auf unserer Linie, auf unserer Meinung sind. Es war so super interessant in der Bibelschule, wenn wieder mal jemand kam, der komplett theologisch daneben lag in einer anderen Richtung. Das hat uns geholfen zu überlegen, Dinge mal anders anzuschauen. Reife zeigt sich dadurch, dass wir auch einmal eine andere Meinung stehen lassen können. Und der Paulus ist einmal bei den Korinthern ziemlich konkret worden in dieser Beziehung. Er sagt ihnen, hey, ihr habt öffentliche Rechtsstreitkultur entwickelt. Er sagte, hey, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Mama mia, der hat Klartext geredet, oder? Und ich möchte einfach sagen, ganz einfach, wir brauchen einander wie noch nie. Versuche nicht alleine durchs Leben zu gehen. Du wirst nicht schaffen, du wirst irgendwie entmutigt werden. Wir sind berufen, einander zu segnen, einander zu dienen. Und wie schön wäre es doch, wenn uns in unseren Begegnungen, ganz besonders in dieser Krise, dessen Druck uns alle auf eine Art und Weise zu schaffen macht, die Frage wichtiger würde, was ist dein Bedürfnis, Bruder? Was ist dein Bedürfnis, Schwester? Wie kann ich dich ermutigen? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir dienen und helfen, dass deine Last ein bisschen leichter wird? Dass ein bisschen Freude in deinem Gesicht aufkommt? Anstatt, dass ich unbedingt immer noch auf meine Meinung oder mein Recht aufmerksam machen muss. Wir brauchen einander. David hat einmal ganz viel Druck erlebt. Er hatte eine ganz schwierige Lebenssituation. Und ehrlich gesagt, wenn wir diese Situation anschauen, dann frage ich mich, David, schaffst du es überhaupt in den Himmel? Er hatte eine Zeit erlebt, wo er wirklich in Sünde gestanden ist, ganz schwierig gelebt hat, versucht, Dinge zuzudecken. Gott hat ihm prophetisch verheißen, du wirst der neue König von Israel. Aber er wurde bis aufs Blut wurde er verfolgt. Er musste fliehen vor dem amtierenden König Saul. Mit einer riesigen Streitmacht. Und menschlich gesehen hätte eigentlich Jonathan, der Begabte, der Liebe, der fähige Sohn des Königs sagen können, ja, hoffentlich kommt deine Schuld, David, auf dich zurück. Hoffentlich erwischt dich mein Vater. Dann kann ich König werden. Rechtsmäßiger Nachfolger. Jonathan hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um David zu finden. 1. Samuel 23. David wusste genau, dass Saul ausgezogen war, um ihn umzubringen. Damals, als David in Horesha in der Steppe bei Sif war, ging Sauls Sohn Jonathan hin und suchte ihn auf. Und er ermutigte David, auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, dass er diesen David ermutigen konnte. Dass er ihm sagen konnte, du erlebst so Wüste im Moment. Aber Gott hat dir ein Wort gegeben, es wird sich erfüllen. Wir sind berufen, uns Wort Gottes zuzusprechen in dieser Zeit. Und ich glaube, ohne diesen freundschaftlichen, samaritanischen Akt der Ermutigung wäre David auf der Strecke geblieben. Wir brauchen Freundschaften heute. Wir brauchen nicht Entzweiung, wir brauchen keine Distanz. Wir müssen uns treffen, auch wenn wir mal eine andere Meinung haben. Habt ihr gewusst, dass Gott uns genau so begegnet? Er begegnet uns, obwohl er viel Grund hätte, viele unserer Haltungen und Taten scharf in Frage zu stellen. Er begegnet uns mit Liebe, mit Annahme, mit Vergebung. Tag für Tag. Was würden wir tun, würde nur eine Stunde träge sein und seine Liebe, Annahme und Vergebung zu schenken. Wow. Man kann Dinge komplett anders sehen, aber am Ende müssen wir uns auf das fokussieren, was uns verbindet und schauen, was wir gemeinsam haben. Und deswegen sind wir berufen, als Gemeinde diese Kultur des Himmels auszuleben. Da entsteht eine Atmosphäre, in der sich Menschen wohlfühlen, gesund werden können und wo sich Gottes Herrlichkeit offenbart. Halleluja. Herr, und das ist das, was wir möchten. Wir möchten deine Herrlichkeit sehen, Herr. Wir möchten sehen, wie du kommst, Herr. Wir möchten sehen, wie Menschen geheilt werden. Wir möchten sehen, wie das ein Ort ist, wo nicht Angst dominiert, sondern wie Sabin gesagt hat, Liebe, Herr, und a sound mind, Herr, und Kraft, Herr, und Freunde, lass diesen Ort, Jesus, ein Ort sein, wo Menschen Ruhe finden, wo Menschen auch ein Zuhause finden, Herr, wo ihnen Zeit gegeben wird, einfach sich zu verändern und von ihren Wunden heilen zu lassen. Herr, wir möchten ein Ort werden, wo Menschen kommen können, Herr, wo Menschen aufgenommen werden können, so wie sie halt sind, Herr. So wie du uns aufnimmst, so wie du uns vergibst, so wie du uns zu uns stehst, Herr. Gib uns die Gnade, eine Kultur anzustreben, wo wir wirklich echt sein dürfen, wo wir sagen dürfen, wir sehen es wirklich so und verstehen nichts, das andere anders sehen. Aber gib uns die Kraft, diese Liebe, diese Agape-Liebe fließen zu lassen. Geist Gottes, oh, deine Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich brauche sie heute mehr wieder und morgen auch wieder. Sonst strande ich, Jesus, und stresse mich, wenn mein Bruder es anders sieht als ich, Herr. Danke, dass du uns erfüllst mit dir, Herr. Du bist ein guter Gott, Herr. Herr, wir möchten eine Gemeinde sein, die dich repräsentiert, Herr. Herr, es ist finster und wird immer finsterer, Herr. Und wir möchten nicht auseinanderrücken, sondern zueinander rücken, Herr. Und ich danke dir, dass in dieser Zeit neue Hausseelen entstehen, Herr. Dass neue Menschen entstehen, Menschen einander suchen, einander dienen, einander Ermutigung schenken, Herr. Wie dieser Jonathan. Oh, mach uns zu Menschen, die barmherzig sind, Herr. Lass uns Menschen, die getrieben werden von der Barmherzigkeit, Herr. Wir brauchen dich. Und wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen. Wow, wir singen noch ein Lied und Tina wird noch abschließen.